Jestem też pierwszy. Gajskie, no. Wy mam
Ja, meine Lieben, wir sind also mittendrin im fünften Schöpfungstag, wo es um die Erschaffung der Tiere geht. Wir haben das vorbereitet durch den Rückblick auf die alten großen planetarischen Schöpfungszyklen, die als Vorbereitung der Erdenschöpfung gedient haben, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond. Und steigen jetzt im Grunde erst so richtig ein in die unmittelbare Schilderung des Geschehens, das da am fünften Schöpfungstag ist. Und wir werden heute versuchen, ein bisschen zu beleuchten die Rolle der Wesenheiten, die da auch im Hintergrund stehen. Denn wenn es um die Schöpfung des Tierreiches geht, dann stecken als höchste Wesenheiten, sagen wir mal so, die damit beteiligt sind, ja gar nicht so sehr die Elohim dahinter, die sind nur die äußere Front, sondern dahinter stehen die Cherubim, vor allem als die Tierkreiswesenheiten. Also die Cherubim sind die Wesenheiten, die von der Tierkreisregion herunterwirken. Und diese Tätigkeit, die dann letztlich auch zur Bildung zunächst einmal der tierischen Gruppenseelen führt. Also alles, was wir hier jetzt bezüglich des fünften Schöpfungstags besprechen, zielt ja auf die Gruppenseelen der Tiere, also noch nicht auf die einzelnen irdisch verkörperten Tiere. Also darum ist da auch immer der Ausdruck Mineu, Lemineu oder so nach ihrer Art. Mhm. Also wenn ihr schaut, das kommt immer wieder fort, oder Leminar, und dergleichen, also das sind die Gruppenseelen letztlich, also die werden geschaffen, aber der Ursprung dieser tierischen Bildungen ist ja auch wieder in Wahrheit früher zu suchen, das ist ja keine originär irdische Schöpfung in Wahrheit, sondern vorbereitet wurde es bereits auf der alten Sonne, also auf dem alten Mond wurde die Grundlage für den Menschen geliefert, also für uns. Auf der alten Sonne die Grundlage für das Tierreich, auf dem alten Mond für das Pflanzenreich und jetzt auf der Erde, was wirklich als ganz Neues heraustritt, ist das äußerlich Mineralische.
Auf dem Mond auch für Pflanzen und für Menschen? Oder hast du dich jetzt nur verstanden?
Bitte?
Auf dem alten Mond?
Ja.
Für Menschen und für Pflanzen?
Pflanzen. Nein, Menschenreich auf dem alten Saturn. Menschenreich, alter Saturn, alte Sonne ist das Tierreich, alter Mond, Pflanzenreich und jetzt das Mineralreich auf der Erdentwicklung. Das ist also eine Perspektive zumindest, unter der man es betrachten kann. Man kann auf der anderen Seite wieder sagen, ja, auf dem alten Saturn wurde geschaffen die Grundlage für den physischen Leib des Menschen, also fürs Physische des Menschen. Man kann sagen, auf der alten Sonne für den Ätherleib, auf dem alten Mond für den Astralleib und jetzt eben Erdentwicklung für das menschliche Ich. Das ist die andere Perspektive, die dazugehört. Also in Wahrheit ist das alles sehr kompliziert. Manchmal findet man scheinbar widersprüchliche Darstellungen, da muss man aber sehr darauf aufpassen, immer von welcher Perspektive das betrachtet ist. Also namentlich, ob es die Perspektive von unten sozusagen vom mehr stofflich-materiellen ist oder ob es aus der geistigen Perspektive betrachtet ist. Das sind auch zwei Strömungen, die zusammenkommen und sich hier im Irdischen verbinden.
Also, was für das erste spricht, ist ja schon die Wiederholung. Es muss jetzt wiederholt werden, viermal das Menschliche. Das Mineralische können Sie ja nicht viermal wiederholen.
Richtig.
Das müssen Sie viermal vergleichen.
Richtig.
Wiederholen in den einzelnen
Richtig.
Phasen
der Richtig.
Evolution.
Richtig.
Deshalb muss das Menschliche beim Saturn sein. Sonst ging es ja nicht.
Ne? Richtig, ja. Richtig. Also das heißt, die Grundlage für das Tierreich müssen wir suchen auf der alten Sonne. Und das heißt, wir müssen noch einmal ein bisschen einen Blick dorthin werfen, wie das zugegangen ist. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Cherubim an. Cherubim, wie immer, Mehrzahl. Also die Endung im, him, ist immer die Mehrzahl, die Einzahl Cherub. Sie haben in der deutschen Übersetzung, heißen sie zum Beispiel auch Geister der Harmonien oder der Allharmonien oder eben Tierkreiswesenheiten. Und sie sind in der Regel, wenn man sie in der bildenden Kunst darstellt, dargestellt mit einem mehr oder weniger tierischen Körper, mit einer tierischen Körpergestalt, aber mit menschlichem Antlitz und geflügelt. Also meistens vier Flügel, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die Seraphim haben dann sechs Flügel, die haben vier Flügel. Und haben also auch manchmal so etwas Sphinx-artiges durchaus. Also Sphinx ist so eine durchaus verwandte Erscheinung damit. Wenn man etwa nimmt die Seraphim, die noch über den Cherubim stehen, also das sind die höchsten Wesenheiten der himmlischen Hierarchien, darüber ist dann nochmal die Trinität selber. Also die Seraphim sind die schon eigentlich sogar jenseits des Tierkreises wirken in gewisser Weise. Also die werden in der Regel überhaupt mit menschlichem Körper auch dargestellt. Also das ist der Unterschied. Die Cherubim eben in der Regel mit tierischen Körpergestalten oder zumindest, dass irgendwas Tierisches dem Körper anhaftet. Also dass zumindest die Füße irgendwelche Tiertatzen oder irgend sowas sind. Wir werden dann gleich uns eine Imagination aus der Bibel anschauen. Die ganz interessant ist, dass man mal so ein bisschen ein Gespür kriegt, wie damals das hellsichtig erlebt wurde und wie das geschildert wurde.
Dann haben die Inder so gezeichnet, so wie es in Heiden mit
diesen hängt damit zusammen. Wobei also, oder namentlich auch im Chinesischen, wenn man schaut, so die chinesische Oper, die Peking-Oper und so, wo der Affengott kämpft mit was Gott, mit irgendeinem anderen Tiergott, dann sind das eigentlich zwar nicht unmittelbar die Cherubim selber, die sind zu erhaben dazu, aber es sind die von ihnen hervorgebrachten Gruppenwesenheiten der Tiere, die Gruppengötter sozusagen, weil diese Gruppenwesenheiten der Tiere durchaus mehr oder weniger hochstehende Wesenheiten sind. Nein, wir werden uns das noch genauer in den nächsten Vorträgen anschauen. Es ist wie immer die Geschichte sehr kompliziert. Also, aber als höchste stehen die Cherubim dahinter, das nur so als Vorgriff. Dann gibt es ja wesentliche Beteiligung der Geister der Bewegung. Das sind also dann welche aus der zweiten Hierarchie. Cherubim ist erste Hierarchie, also ganz oben die Geister der Bewegung. Das sind die mittleren Wesenheiten, könnte man sagen, in der zweiten Hierarchie. Und deren unmittelbare Nachkommen oder Abspaltungen von denen sind die Gruppenseelen der Tiere. Die stammen von dort her. Geister der Bewegung, das hat was zu tun, einerseits dann auch mit der Beweglichkeit der Tiere bis hin zur Triebhaftigkeit der Tiere, wenn man so will, aber eben durch Instinkte weisheitsvoll geleitet. Vor allem auch die innere seelische Beweglichkeit. Da haben wir sogar in den letzten Vorträgen irgendwo schon darauf hingewiesen, wie das Bilderbewusstsein entstanden ist auf dem Übergang zum alten Mond. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, es ist schon wieder so lang her. Da war Folgendes, wir haben davon gesprochen, am alten Saturn gab es diese Opfertätigkeit der Drohne, durch die sie ihr Ich eigentlich hingeopfert haben, ihre Willenskraft hingeopfert haben, dadurch ist die Wärme entstanden, einerseits als Substanz, wenn man so will, dadurch entstand gleich auch die Zeit in Form der Urengel, der Archai oder Yom, wie sie hier in der Genesis genannt werden. Und dieses Opfer musste aber auch von Wesenheiten entgegengenommen werden, und das sind die Cherubim. Die Cherubim waren die diese Opfersubstanz sozusagen angenommen haben. Dadurch ist dieser ganze Prozess in Gang gekommen, nur was verbunden damit, dass eigentlich damit die ganze Schöpfung, die entstanden ist, in die Zeitlichkeit hineingerissen wurde. Eben durch die Entstehung auch dieser Urengel, der Geister der Zeit. Und das gilt in gewisser Weise bis zu den höchsten Wesenheiten hinauf. Also selbst die Cherubim wurden in gewisser Weise in die Zeitlichkeit hineingerissen. Nicht, dass ihr innerster Wesenskern dadurch vergänglich geworden wäre, das ist unmöglich. Aber doch, sie haben ja wie alle Wesenheiten nicht nur diesen innersten Wesenskern, sondern sind sozusagen von Hüllen umgeben. Körper kann man da schon immer gut sagen, aber sie sind von niedereren Hüllen, sagen wir mal so, umgeben. Auch die Cherubim. Und die werden in die Vergänglichkeit gerissen, dadurch, dass die Zeit auf dem alten Saturn entstanden ist. Und damit das sozusagen dabei nicht bleibt oder nicht nur dabei bleibt, haben dann einige Cherubim begonnen, dieses Opfer der Throne nicht mehr anzunehmen, und dadurch konnten sie sich der Zeitlichkeit entziehen. Und haben geschaffen eine Region der Dauer der Ewigkeit, wenn man so will. Das heißt nicht, dass dort keine Bewegung stattfindet, aber es findet keine Veränderung im Sinne unseres linearen Zeitablaufes statt. Also Ewigkeit wird gerne beschrieben mit der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Also es ist so ein eher zyklischer, in sich zurückkehrender Prozess. Es ist trotzdem eine Bewegung da, es ist nicht statisch, aber es ist auch nicht eine Zeit, wo die Vergangenheit immer verloren geht und die Zukunft noch nicht da ist. In gewisser Weise
geschieht alles gleich
in einer gewissen Weise. Und der Kreis kann in hohem Tempo durchlaufen werden. Also der Begriff der Ewigkeit, sich damit auseinanderzusetzen, ist ein eigenes Riesenthema. Und ist trotzdem etwas anderes als der Zustand, der am Beginn der alten Saturnentwicklung, wenn man das jetzt so nennen darf, war, für den ich den Ausdruck überhaupt Zeitlosigkeit gebrauchen würde. Das ist etwas anderes als diese Ewigkeit. Da gibt's auch diese Kreislaufbewegung nicht, weil da gibt's eigentlich im äußeren Sinn gar nichts mehr. Wobei äußerer Sinn selbst noch seelisch-geistige Erscheinungen meint, die in irgendeiner Weise beschreibbar sind. Weil wirklich innerlich wird's dort, wenn ich im Prinzip über die geistige Welt im engeren Sinn hinaufkommen, über den Buddhi-Plan hinaufkommen bis ins Nirvana. Dort kann man wirklich nur mal sagen, im äußeren Sinn ist das absolute Nichts, aber es ist die Quelle von allem, was daraus, das ist die eigentlich schöpferische Quelle. Unser Ich stammt letztlich von dort. Ist also wesensverwandt diesen Nirvana-Kräften sozusagen. Darum ist es auch so schwer zu fassen, was das Ich eigentlich ist. Weil in dem Moment, wo ich was aussage über das Ich, spreche ich eigentlich schon nicht mehr über das Ich, sondern höchstens irgendetwas, was das Ich umgibt und vielleicht gestaltet wurde durch das Ich. Und dadurch kann ich irgendwie sagen, aha, na ja, der eine hat es geschickter gemacht, der andere weniger. Auf dem kann ich irgendwie ein bisschen rückschließen auf das Ich, aber eigentlich kann ich es nicht beschreiben in Wahrheit, im eigentlichsten Kern, weil es ist
nichts.
Und trotzdem ist es die Quelle. Also das ist so schwer halt für unsere Begriffe zu fassen, eben letztlich dort im Nirvana gar nicht mehr zu fassen, begrifflich. Weil Begriff ist immer Begrenzung. Ich muss es abgrenzen gegen irgendwas anderes und das kann ich da nicht mehr. Also das heißt, diesen Begriff müsste ich, Begriff kann ich gar nicht mehr sagen, dieses Wort müsste ich auch anwenden für den Zustand am Beginn der Saturnentwicklung. Da gab's nichts, sozusagen. Nichts, was irgendwie fassbar ist. Nicht einmal diese Ewigkeit, wie sie hier jetzt durch die Cherubim entstanden sind, die sich aus der Zeitlichkeit herausgerissen haben. Also Ewigkeit ist nicht zu verwechseln mit dieser Zeitlosigkeit, mit diesem nicht vorhanden sein von Zeit, wie es am Anfang da war. Das ist noch zu unterscheiden. Und in gewissem Sinn sind Ewigkeit und Zeitlichkeit auch Begriffe, die einander bedingen. Also die sind zusammengehörig. Es ist in gewisser Weise letztlich das eine nicht ohne das andere zu haben. Also ich kann die Ewigkeit nicht haben, ohne dass ich nicht irgendwo mit der Zeitlichkeit konfrontiert werde. Umgekehrt, wenn ich die Zeitlichkeit habe, habe ich ja irgendwo letztlich die Ewigkeit. Auch wenn das sich erst so nach und nach herausgebildet hat. Aber in Wahrheit, mit dem ersten Moment, wo beginnt die Zeit in Form der Archai zu entstehen, fangen einzelne Cherubim an, sich dem zu entziehen und die Ewigkeit zu schaffen. Da ist das am Anfang noch nicht so deutlich sichtbar, weil es erst ganz wenig passiert. So richtig passiert es erst dann am Ende der alten Sonnenentwicklung, am Übergang zum alten Mond. Da wird es immer stärker, dass ein Teil der Cherubim dieses Opfer nicht annimmt und dadurch die Ewigkeit, die Region der Ewigkeit, der Dauer bildet. Aber dadurch entsteht also eine zurückgewiesene Opfersubstanz auch, die herrenlos ist. Über das haben wir auch schon gesprochen. Und die kann dann von den Widersachermächten ergriffen werden, und weil die gehört jetzt sozusagen niemand, die verliert auch ihre Verbindung mit dem insgesamt des Seelenkosmos, wenn man will. Also wir sprechen ja hier, wenn wir von der Genesis sprechen, immer von Ereignissen letztlich, die sich im Seelischen abspielen, in der Astralwelt abspielen. Also es entsteht ein Bereich, der sich abschnürt vom insgesamt der Seelenwelt. Wir werden sehen, dass das ganz starke Folgen hat. Und die eine Folge davon, und damit komme ich jetzt auf diese Entstehung des Bilderbewusstseins, von dem wir, also das war die Ausgangsfrage, warum das entstanden ist, die Wesenheiten, die sich jetzt mit dieser zurückgewiesenen Opfersubstanz verbinden, sind auch darin isoliert in einer gewissen Weise. So auf gut Wienerisch könnte man sagen, sie kochen immer in ihren eigenen Saft. Also sie kommen über ihr relativ eng begrenztes Seelisches nicht hinaus, bekommen keine Befruchtung zunächst durch die umgebende Seelenwelt und haben aber eine ungeheure Sehnsucht danach, sich mit dem zu verbinden, weil es entsteht so eine gewisse Seelenöde in ihnen, immer nur dasselbe, und über das kommen sie nicht hinaus. Und da wird als Abhilfe Folgendes gemacht, dass die Geister der Bewegung, die Dynamis, jetzt diese in der zurückgewiesenen Opfersubstanz verkörperten Wesenheiten, man kann sagen, herumführen in der Seelenwelt und ihnen zumindest gewisse kleine Einblicke oder Verbindungen zu anderen Wesenheiten eröffnen, wechselnde Verbindungen zu anderen Wesenheiten. Also so, dass sie nicht immer nur ihr enges Grätzerl und vielleicht kurz ein bisschen darüber hinausschauen, sondern dass sie herumgeführt werden. Und dadurch entstand dieses Bilderbewusstsein auf dem alten Mond. Das unterscheidet noch nicht so richtig zwischen innen und außen. Es ist so ein traumartiges Erleben, aber es bewegt sich eben in wechselnden Bildern. Dieses Bewusstsein hatte auf dem alten Mond auch der Mensch, oder das, was der Vorläufer des Menschen damals halt war. Ich gab es ja noch nicht, das menschliche Ich. Aber der Astralleib des Menschen wurde vorgebildet und in dem lebte auch so ein Bilderbewusstsein. Und es gab natürlich auch die Tiere bereits, die sind ja in der Anlage zumindest schon auf der alten Sonne entstanden, die wurden auch mit diesem Bewusstsein begabt, also zumindest so, dass sie es sogar jetzt heute noch auf der Erde haben. Also die Tiere haben nicht, und heute auf der Erde, haben nicht unser Gegenstandsbewusstsein in Wahrheit. Das heißt, das Beispiel, was ich oft gebrauche, wenn die Katze auf die Maus lauert, dann sitzt sie nicht als Katze da und sagt, ah interessant, ich bin hungrig, was für eine leckere Maus sitzt dort. Soll ich nicht? Ist es moralisch vertretbar, sie zu fressen oder nicht? So ist das Erleben nicht. Erstens einmal ist die Maus interessant nur in dem Zeitpunkt, wo sie Hunger hat. Sonst ist gar nicht, höchstens als Spiel drin, vielleicht ist wieder ein anderes Kapitel, aber das heißt schon, die Wahrnehmung ist sehr stark beeinflusst durch die innere seelisch-organische Gestimmtheit des Tieres. Und ganz abhängig davon. Das heißt, das Tier erlebt dieselbe Umwelt ganz anders, je nachdem, wie es innerlich gestimmt ist. Bei uns Menschen ist das ein bisschen auch der Fall, also ein bisschen was Tierisches haben wir ja auch noch in uns, aber bei manchen halt mehr, bei manchen weniger. Aber beim Tier ist es ganz stark. Und es unterscheidet nicht wirklich zwischen diesem inneren Erleben und dem, was äußerlich durch die Wahrnehmung kommt. Das hindert das Tier überhaupt nicht daran, sich geschickt im Raum zu bewegen. Nur ist es sich des Raumes dabei gar nicht bewusst. Das ist der Punkt. Das bewegt sich geschickt im Raum, aber es weiß nichts vom Raum. Es weiß nicht, ich bin da und die Maus ist dort, sondern es ist ein Hunger. Beide, das ist ein gewaltiges Erlebnis einfach, ein gewaltig spannendes, erregendes Erlebnis, für beide im Übrigen, für Opfer und Beute. Also auch für die Maus ist das ein sehr spektakuläres Erlebnis, nicht nur negativ, durchaus nicht nur negativ. Also gerade im Moment des Todes und gerade auch so eines gewaltsamen Todes, der also so ganz plötzlich kommt, ist beim Tier, auch bei so einer Maus oder was, ein sehr starkes Aufleuchten des Bewusstseins da. Das ist der bewussteste Moment des Tieres eigentlich. Bei den höheren Tieren geht es so weit, dass sie im Moment des Todes so fast herankommen an ein ich-artiges Erleben. Also, was sie während ihres normalen Erdenlebens nie erreichen. Aber da zumindest bei den höheren, sagt Steiner, kommen sie in dem Moment dann heran. Also das heißt, das ist ein Geschenk in gewisser Weise. Also es ist was für uns äußerlich vielleicht grausam ausschaut und so, ist im Naturlauf überhaupt nichts Böses. Und es ist für beide, für Opfer und Beute, also für Täter und Beute sozusagen ein gewaltiges, im Grunde gemeinsames Erlebnis. Gemeinsam auch in dem Sinn, weil ja im astralisch-seelischen sich die Dinge durchdringen. Und beim tierischen, bei den Tieren ist es noch viel stärker. Das heißt, es ist ein wechselseitiges Miterleben auch vorhanden. Das ist nicht so getrennt wie bei uns heutigen Menschen, wo einer neben einem anderen steht und gesagt, na, wie schaut er denn da rein? Er dürft traurig sein, nachdem wie er ausschaut, aber ich spüre es gar nicht unmittelbar. Ist ja heute oft schon so, dass die Menschen gar nicht mitkriegen, was in dem anderen vorgeht.
Keine Zeit.
Ja, genau. Also die Tiere können das jedenfalls nicht, die kriegen das sehr, sehr deutlich mit.
Auch der Täter?
Beide, schon. Natürlich nicht so, dass sie sich jetzt darüber bewusst Rechenschaft geben könnte, dass sie sagen, aha, das war ein spannendes Erlebnis jetzt und steht da vor, mit der Maus habe ich das so erlebt. Erzählt er jetzt nicht so dem anderen Leben sozusagen. Aber es hat Teil an dem Erleben auch des Opfers und umgekehrt. Und umgekehrt. Also, das war mal so ein spannendes Thema, sowas zu, über das zu reden. Ich meine, es findet sich gar nicht so viel bei Steiner, aber es finden sich Anregungen dazu, wo man selbstständig dann weitersuchen kann, wenn man sich hineinlebt in das Ganze, kommt man darauf, wie das läuft und wie gewaltig das eigentlich ist, was sich da tagtäglich in der Natur draußen abspielt, was da für gewaltige Erlebnisse eine Rolle spielen. Ich meine, natürlich gibt es eine gewisse Trübung in dem Großartigen dieses Erlebens, weil natürlich auch die luziferischen und die arimanischen Kräfte da mitnaschen bei dem Ganzen und ein bisschen eine Unordnung hineinbringen und ein bisschen was, na sagen wir mal, scheinbar Negatives hineinbringen, weil insgesamt wieder im großen Schöpfungsplan hat auch das letztlich eine fördernde Bedeutung. Auch wenn es jetzt momentan die Harmonie ein wenig trübt, aber ohne dem wird die ganze Erde trotzdem auch nicht das Entwicklungsziel erreichen. Also es ist auch das, was scheinbar negativ ist und was sogar jetzt vielleicht wirklich bekämpft werden muss im Moment, ist aber trotzdem notwendig, dass das Entwicklungsziel erreicht wird. Also so gesehen ist es insgesamt wieder doch nicht negativ, sondern notwendig. Oder nicht nur negativ. Richtig. Wie aus dem Faust sagen, gebe ich gerne dem Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Also ist schon wichtig. Ja, also dieses Bilderbewusstsein, das nicht zwischen innen und außen unterscheidet, dass man sich also ähnlich vorstellen muss einem heftigen Traumerlebnis bei uns. Wobei allerdings dieses traumartige Erlebnis bei den Tieren noch einen fließender, einerseits intensiveren, aber fließenderen, symbolhafteren Charakter hat. Nicht nur wenn wir träumen, haben wir in den Traumbildern so als Rohmaterial, sage ich mal, der Träume Reminiszenzen aus dem Tagesleben, an die wir uns erinnern. Wir verändern sie dann, wir verfremden sie, aber es kommen Menschen vor, es kommen Tiere vor, die vielleicht irgendwie fantastisch verformt sind, aber trotzdem irgendwie ähnlich sind den Tieren, die wir aus dem Sinnlichen kennen. Bei dem eigentlichen Traumbewusstsein der Tiere, die haben nie was sinnlich-gegenständlich erlebt. Sie erleben schon sinnlich, aber nicht gegenständlich. Das heißt, sie sehen nicht die Maus als Gegenstand, die da vorne die Schnauze hat und hinten den dünnen Schweif hat und da vier Tatzen hat und solche Ohren. So erleben sie sie nicht, sondern es ist ein bestimmter Farbeindruck, ein bestimmter Formeindruck, der aber nichts mit der äußeren Gestalt zu tun hat, sondern der das Wesen charakterisiert, das da drinnen steckt, das seelische Wesen dieser Maus, also was mit bebenden, sehr nervösen, zuckenden Farben, die da drinnen sind, die sich steigern dann natürlich, wenn die Maus Angst hat da drinnen und also das ist was total Flackerndes im Erleben dann drinnen und sehr von der Form her was sehr, sehr konturiertes, sehr, sehr scharf gezeichnetes eigentlich. Also so Maus oder die Nagetiere überhaupt, diese kopfartigen Tiere haben also sehr scharfe Gestaltungskräfte eigentlich in sich, die sich bis ins Seelische hinein auswirken. Das Was dann bei den Ratten zum Beispiel das so doch mit einer ziemlich starken Intelligenz auch verbunden ist. Also es sind sehr, sehr relativ starke Gedankenformen, die da drin wirken. Nur nicht so, dass die Maus oder die Ratte denken und überlegen kann wie wir, aber sie handelt intelligent. Intelligenter als andere Tiere. Eine Kuh schaut eher relativ doof in die Welt hinein, bis zu einem gewissen Grad. Ihre Weisheit liegt mehr im Verdauungssystem, da ist eine ungeheure Weisheit drinnen. Aber nicht in ihrem äußeren Tun, da ist sie relativ stur und einseitig. Ganz im Gegensatz zu den Nagetieren, die sind da sehr geschickt. Und das wirkt sich dann auch aus bis in die Gestaltung der Pfötchen, die sehr geschickt sind und in das alles hinein, und nicht so plumpe Hufe oder irgend sowas. Und das natürlich lebt also in diesem inneren Bild, dass jetzt die Katze oder wer immer das ist oder der Löwe beim Hirsch oder so oder beim Gnu oder was da läuft, das sind ja auch also eher so kopfartige Tiere in Wahrheit, sehr nervöse Tiere. Da erleben sie eben dieses sehr stark gedanklich konturierte in der Form drinnen, in dieser Seelenform, die sie erleben, dieses aber auch nervös-zitterige sozusagen, das in flackernden, nervös flackernden Farben sozusagen, das ist das Bild, das anregt, ja total, ja. Ich meine, ein anderes Tier, das daneben faul herumliegt, das nehmen sie gar nicht wahr. Nicht, weil wir würden sagen, na, da ist eine Maus und daneben sitzt, weiß ich nicht, daneben sitzt.
Ein
Hase ist. Aha, es ist auch kein gutes Beispiel, eine Schildkröte oder irgendwas von mir, weiß nicht, weil die schon gemütlich da sitzt, die Schildkröte, ist völlig uninteressant. Aber die Maus ist interessant, die andere, das geht eigentlich in dem Astralbild der Umgebung für die Katze völlig, völlig unter. Weil sie ist also ganz fixiert und trainiert auf diese bestimmten sehr, sehr flackernden Erscheinungen. Die bemerkt sie, die erlebt sie. Und wenn sie innerlich entsprechend gestimmt ist, wenn sie nicht dazu gestimmt ist innerlich, dann wird auch dieses Bild sehr blass und sehr beiläufig. Also es ändert sich. Ist ganz anders als unser Erleben, und die Tiere können das natürlich auch nicht willkürlich steuern. Also ich kann sagen, geh bitte, jetzt bin so abgelenkt, jetzt muss ich mich endlich konzentrieren, ob nicht irgendwo eine Beute ist. Geht nicht. Wenn sie hungrig ist, passiert das von selber. Und dann fokussiert sie das Bewusstsein auf solche Erscheinungen, die irgendwo im Seelenraum sozusagen herumflackern. Und wenn nicht, wird das Bild blass und dann dösen wir halt vor uns hin. Und dann ziehen nur so irgendwelche blassen Farben vorbei und vor allem irgendwelche wohligen, geruchsartigen Eindrücke und dergleichen. Aber auch wieder nicht, es sind nicht die äußeren Gerüche, sondern es ist eben die Seelenwelt äußert sich auch in, wie soll man sagen, gewissen Aromen. Also die man vergleichen kann, weil woher kommt der Zusammenhang? Der Zusammenhang kommt daher, dass unsere Sinnesqualitäten ja in Wahrheit aus der Seelenwelt stammen. Und was wir durch unsere Sinnesorgane erleben, ist sozusagen ein blasser Schatten von dem, was da ist. Und unsere Sinnesorgane, die Zahl überhaupt der Sinnesorgane, die wir haben, kommt davon her, dass es eben diese bestimmten Qualitäten in der Seelenwelt gibt. Nicht wahr? Daher kommt es. Also es gibt sozusagen Geruchsartiges in der Seelenwelt, es gibt Farbartiges in der Seelenwelt und so weiter, nur sehr viel intensiver, strahlender, differenzierter, als wir es hier abgeschattet, im Grunde abgedämpft durch unsere physischen Sinne erleben. Ich meine, wenn man sich das einmal genauer durchdenkt, dann ist eigentlich schon die Tatsache, dass wir sinnlich etwas erleben, rot, grün, als Erlebnis, Geruch, Gulaschgeruch oder was weiß ich, oder was anderes, Essiggeruch. Allein die Tatsache, dass es dieses Erleben gibt, ist schon Beweis dafür, dass es eine höhere als die äußere stoffliche Welt geben muss, weil die Farben als Erlebnis können nichts Materielles, nichts Physisches sein. Die erlebte Röte hat mit der elektromagnetischen Welle unmittelbar gar nichts zu tun. Kann wird gelingen, aus den Schwingungszahlen heraus irgendwie zu dem Erlebnis Rot zu finden. Das muss ich äußerlich zusammenbringen. Dann sage ich, aha, elektromagnetische Schwingung mit 600 Nanometern, na, das ist Rot. Aber ich werde nie einem Blinden beibringen können, nur aus, bitte meditiere jetzt über die Schwingungszahlen und stell dir daraus vor, was er rot ist. Er wird nie darauf kommen. Er wird keine Vorstellung davon bekommen. Ja, außer es gelingt ihm, wirklich direkt die Seelenwelt anzuzapfen, was viele Blinde können. Dann kommt er schon zum Farberlebnis, aber halt nicht von außen her. Aber das ist jetzt ein anderes Kapitel, aber...
Darf ich dich kurz
bitte
fragen? Betreffend, du hast gesagt, ja. Die Katze erlebt auch Gerüche.
Ja.
Indem sie da hinkommt,
ja.
Und so. Ja? Sind diese Gerüche jetzt auf Menschen, auf Menschen übertragen? Ne?
Ja.
Sind sie wahrnehmbar auch in unserer Dimension, in dem...
Ja, natürlich.
Weil
auch
uns, jeder Mensch riecht anders.
Ja, richtig.
Ist das?
Natürlich. Es drückt sich darin aus. Ja. Ich meine, es ist dahinter einerseits eben im rein Seelischen vorhanden, aber was wir sozusagen physisch ausdünsten, nimmt Geruchsqualitäten an, die genau dem entsprechen. Und daher kann man sehr wohl auch über sozusagen das Sinnliche auf das Dahinterstehende oder zu dem Dahinterstehenden Übersinnlichen wirklich kommen. Das ist das, was eigentlich Goethe in der Farbenlehre halt dort auf dem Gebiet der Farben versucht hat, die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben nennt er das. Wobei sittlich jetzt nicht gemeint ist moralische Wirkung, du sollst dieses oder jenes, sondern eben das Dahinterstehende Übersinnlich-Seelische, das meint er damit. Das heißt, wenn ich mich genügend in den sinnlichen Eindruck vertiefe, komme automatisch irgendwann zu dem dahinterstehenden seelisch-astralischen, das, aus dem das, der sinnliche Eindruck eigentlich entstanden ist. Und dann komme ich zu einem noch reineren und intensiveren Erleben, natürlich dieser Qualität, die ich hier durch die Sinne zunächst nur verunreinigt, abgedämpft habe, kann ich zur reinen Qualität kommen. Und darum, sehr schöne Meditationen sind Farbmeditationen, also beispielsweise sich in eine bestimmte Farbe, also die einfachste Farbmeditation ist wirklich, man nimmt sie zunächst einmal, ich weiß nicht, ein Karton, ein Viereck oder was, ganz in Rot und konzentriert sich darauf, lebt eine Zeit lang wirklich mit dem Rot. Beobachtet, was dabei passiert, da sieht man dann das Nachbild, die Gegenfarben, alles Mögliche. Etwa kann man alle möglichen Experimente machen, wenn man auf die weiße Wand schaut, sieht man dann ein grünes Viereck, obwohl keins dort ist, weil die Gegenfarbe entsteht, die das Auge in Wahrheit erzeugt. Aber man kann jetzt eine Zeit lang bleiben, ganz sich versenken in das Rot, in dieses Erleben immer mehr eintauchen, schließlich versuchen, die Augen dabei zu schließen, das nur mehr innerlich zu erleben, und dann kommt man langsam wirklich an die Realität des Roten heran, wenn man das lang genug geübt hat, nämlich an die rein seelische, die nicht mehr das Abgeschattete durch Sinnliche ist, die nicht mehr das bloße Erinnerungsbild an das Sinnliche ist, sondern wo man durchkommt, dann bis in die seelische Realität, aus der das Ganze entstanden ist, die der Ursprung des Ganzen ist. Das geht also in der Regel durch eine Phase durch, wo im inneren Erleben dieses rote Vorstellungsbild, das noch aus der Erinnerung stammt, zuerst einmal verblasst, unter Umständen auch ins Gegenbild, in die Gegenfarbe grün überschlägt. Das kann sogar manchmal ein bisschen hin und her pendeln, aber dann verschwindet es. Es ist weder rot, es ist auch nicht mehr grün, die Gegenfarbe, es ist, obwohl ich mich ganz darauf innerlich konzentriere, ist es eigentlich nicht mehr da, und doch ist es da. Es ist gerade so, wie soll ich sagen, man spürt die stärkste Intensität, aber man kann nicht mehr sagen, es ist nicht mehr rot, es ist nicht mehr grün, es ist eigentlich gar nichts, und trotzdem spüre ich, es ist was da. Und in dem Moment kann dann bei genügender Übung wirklich der Blick aufs eigentlich astralische Rot sich eröffnen, das dann viel reicher noch ist, viel leuchtender ist, wenn man das in unsere Begriffe fasst, als das sinnliche Vorbild, als die Erinnerung, als das Vorstellungsbild, und die eben der Ursprung davon ist. Also das, und das könnte man auch gegenüber der Gerüche und so machen, ist das sehr heikel, weil die Gerüche sehr viel unbewusster auf uns wirken und sehr viel schwerer bewusst zu fassen sind, und da können sie sehr leicht alle möglichen Widersacher in das Erleben einschleichen. Das ist bei dem Farberleben nicht so problematisch, beim Geruchserleben kann das sehr problematisch sein. Darum kann man mit Gerüchen sehr, sehr viel manipulieren, in Wahrheit. Das hat man schon früher gewusst, also man mit Parfums viel tun kann, und also namentlich in der Rokoko, in der Sauszeit und so, hat man sehr viel auf die Art gemacht. Nicht nur die Damen, auch die Herren und so weiter. Also, das Tückische ist ja auch bei Gerüchen, dass man sie sehr schnell gar nicht mehr merkt. Weil der Geruchssinn ist so, dass man riecht und noch ein paar Minuten spätestens, selbst wenn der Geruch derselbe noch da ist, ist man blind dafür.
Warum ist es so?
Ist ist in der Natur jedenfalls so eingerichtet. Also es ist anders als beim Sehsinn. Es ist sozusagen, das ist nicht bei allen Tieren gleichermaßen. Ich meine, wir als Menschen sind eben nicht auf den Geruchs, auf die Orientierung durch den Geruchssinn spezialisiert. Wir orientieren uns normalerweise nicht durch den Geruch. Beim Hund ist das anders. Beim Hund hört es nicht so auf. Erstens ist der Geruchssinn sehr viel feiner, sehr viel differenzierter, sodass er also eine ganze reiche Welt erlebt, wo wir irgend so einen Einheitsgeruch spüren. Und der Hund kann das daher genau verfolgen. Für uns würde das eher irritieren. Wir merken es einmal, Anzeichen genug erreicht, aber dann orientieren wir uns eher optisch, namentlich. Also wir sind Augenmenschen hauptsächlich. Die Tiere ja im Allgemeinen nicht so sehr. Ich meine, wenn ich jetzt absehe, Adler zum Beispiel, das schon, also die Vögel vielfach schon, aber die Landtiere viel weniger. Die sind erstens einmal mehr auf den Geruchssinn und Gehörsinn ist auch sehr wichtig. Aber der Sehsinn weniger.
Wärmesinn
ist wichtig, ja, richtig. Also der Wärmesinn ist dann besonders für niedere Tiere besonders wichtig, die haben gar nichts anderes, aber dann nehmen sie es also reichsdifferenziert wahr. Wenn man denkt, was so ein Regenwurm erlebt, wenn er durch die Erde kriecht und was der da erlebt an gewaltigen Wärmeerlebnissen, Geschmackserlebnissen, auch geschmacksartigen Erlebnissen. Also das spürt dann. Und das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Nur es hat keine sehr klaren Konturen, das Bild. Aber er spürt, also da ist ein Bereich. Da sind tolle Erlebnisse, da marschiere ich hin. Das ist halt die fruchtbare Erde. Und das geht ganz von selbst. Und da was anderes ist ein bisschen fad. Da ist kein tolles Erlebnis da, aber dort geht er nicht so gern hin. Also man darf sich nicht täuschen, dass auch so niedere Tiere auch oft sehr intensive Erlebnisse haben können. Denkt man sich gar nicht, nur sie sind nicht sehr wach dabei. Also je niederer die Tiere sind, desto dumpfer ist dieses Erlebnis. Aber es hat eine unheimliche Weite. Es ist auch so eine Gesetzmäßigkeit, je dumpfer das Bewusstsein ist, desto weiter wird es zugleich. Das heißt, der Regenwurm erlebt im Grunde einen sehr viel größeren Bereich der Welt mit als wir Menschen. Wir haben so eine kleine, ja, so eine Perspektive, genau. Scheuklappen. Ein Regenwurm erlebt eine gewaltige Weite. Oder so niedere Tiere, Amphibien, Frösche. Ich meine, der Frosch als Wetterfrosch kommt nicht ganz von ungefähr. Er erlebt wirklich sehr stark die ganzen atmosphärischen Erscheinungen mit. Über einen sehr großen Bereich, das lebt er mit. Wir schauen halt raus, aha, Wolken, na, vielleicht wird es regnen. Und dann tut es doch, das reißt doch auf und das ist ganz anders. Aber ja, also man sieht, es gibt da großartige Erlebnisse im Tierreich, aber eben nichts Gegenständliches. Nichts Gegenständliches. Wenn Formen, und sie erleben auch Formen, aber dann haben sie sozusagen symbolartigen Charakter, der das Wesen dessen, was sie betrachten, charakterisiert oder dessen sie miterleben, weil es ja nicht nur Sehen ist oder oft sehr wenig das Sehen. Es ist übrigens interessant, dass ich glaube, ich habe es auch schon öfter erwähnt, dass die Säugetiere im Allgemeinen ein sehr schlecht entwickeltes Farbsehen haben. Also das heißt, sie sehen nur einzelne Farbtöne und sonst eher nur hell-dunkel-Schattierungen. Also die meisten Säugetiere sind nur Dichromaten, sogenannte Dichromaten. Das hängt mit dem Bau des Auges dann zusammen. Wir als Menschen sind Trichromaten. Und das hat sich erst sehr spät wieder entwickelt, sehr hoch entwickelt, weil zur Zeit der alten Lemuria, das ist also so etwa die Zeit, da wo man äußerlich, also die Saurier und das, die ganzen Geschichten haben, diese ganzen Riesenreptilien, die waren ausgezeichnete Farbseher. Die waren großteils sogar Tetrachromaten. Das heißt, die haben noch mehr gehabt als wir heute. Das heißt, die haben auch das, was man den UV-Bereich nennt, abgedeckt, einen Teil davon zumindest. Also haben noch eine sehr viel reichere Farbenwelt erlebt, als wir erlebt haben. Das hängt damit zusammen, dass da sehr starke luziferisch-sinnliche Kräfte drinnen sind, eine sehr starke Sehnsucht sich darin ausdrückt, eben diese astralische Farbenwelt in ihrer vollen Größe zu erleben. Das verkörpert sich im Auge dieser Riesenreptilien damals zum Beispiel. Die Entwicklung ging aber dann dahin, eben dieses Übermaß an luziferischen Kräften möglichst auszuscheiden, auszubringen, damit sich der Mensch dann irgendwann einmal letztlich entwickeln kann, weil der hätte dieses Übermaß an luziferischen Kräften nicht ausgehalten, das wäre zu viel gewesen. Also. Und daher die Tiere, die dann nachher auf Erden entstanden sind, die also sozusagen Stufen hin zum Menschen darstellen, Ausscheidungsprodukte auf dem Weg zum Menschen hin, da ist dann dieses luziferische Impuls im Auge zurückgedrängt worden und ist erst jetzt beim Menschen, könnte man sagen, wo diese ganz starken luziferischen Kräfte überwunden waren, man kann fast sagen, ist das Farbsehen neu erfunden worden. Aber jetzt ist es nicht mehr so gefährdet durch Luzifer. Wenn das so in einer Linie weitergegangen wäre, hätten wir da gewaltig den Luzifer drinnen. So ist er zumindest nicht so stark drinnen. Also das ist der Sinn dieser Entwicklung. Also man sieht, wie man die ganze Evolution nämlich sehr gut verstehen kann aus diesen geistigen Hintergründen heraus. Das ist nicht alles so zufällig. Ich meine, äußerlich sagt die Evolutionsbiologen, ja, ist halt zufällig so. Ja, naja, da war es halt finsterer dann auf der Erde und es waren mehr Nachttiere, also haben sie halt das Farbsehen verloren und Ende. Aber im Grunde ist es ein großer Zufall, weil es hätte sein können, dass halt mehr die Sonne geschienen hat, dann wären es halt bessere Farbseher geworden. So waren es halt nur Schwarz-Weiß-Seher. Ich rede jetzt nicht vom Fernsehen. Nein, es steckt also ein tiefer Sinn dahinter, der eine Abspiegelung des geistigen Geschehens in Wahrheit ist, das dahinter steckt. Also dort, wo man äußerlich nur Zufall sieht und in gewisser Weise natürlich mit der äußeren Wissenschaft auch nur Zufall sehen kann, steckt aber in Wahrheit ein tiefer Sinn dahinter. Und das wird für die Zukunft wichtig sein, das zusammenzuschauen, diese Dinge. Und dann wird man auch überwinden, diese rein materialistische Auffassung der Evolutionslehre. Ich meine, die Tatsachen, die dahinter stecken, sind ja da und die sagen sehr viel und die widersprechen den geistigen Tatsachen überhaupt nicht. Im Gegenteil, das stimmt sehr, sehr gut sogar zusammen in Wahrheit. Man muss halt nur überwinden, diese Unsitte geradezu es rein materialistisch ausdeuten zu wollen. Das ist halt bei den Evolutionsbiologen sehr, sehr stark. Das ist lustigerweise ein eigenes Völkchen, was ist so eine starke Strömung von vehementen Gegnern des Geistigen zusammengefunden hat. Das ist ganz interessant. Das ist nämlich nicht nur ein Zufall, dass man sagt, naja, Wissenschaft bringt sie dazu oder zwingt sie dazu, weil wenn ich mir die Physiker zum Beispiel anschaue, die in einer gewissen Weise noch viel abstrakter sind, aber die sind viel weniger materialistisch als die Biologen und namentlich die Evolutionsbiologen.
Die Geologen auch.
Ja, ja, ja.
Die lehnen alles irgendwie ein bisschen geistig.
Richtig, ja. Richtig, richtig, ja, ja, richtig. Also da hat sich eine gewisse Strömung gefunden, aber das im Prinzip ist das nicht unüberwindbar. Im Gegenteil, man muss ja klar sein, dass wenn es dort überall nur das Wort Zufall hinsetzen, dass das eigentlich eine Einschränkung der wissenschaftlichen Forschung ist. Zufall, man kann nämlich in Wahrheit nie von außen her sagen, ist etwas Zufall oder ist es eine nicht entdeckte Gesetzmäßigkeit. Das, in Wahrheit kann man das nämlich gar nicht unterscheiden. Ich meine, ich kann hernehmen, Goethes Faust kann den statistisch untersuchen und ich kann die Buchstaben nehmen, sie durcheinander würfeln und nochmal statistisch untersuchen und ich werde sehr ähnliche Statistik finden bezüglich der Anzahl der Buchstaben, nicht nur ähnliche, sondern sogar die gleiche. Nur das eine macht einen Sinn und das andere ist eine sinnlose Durcheinanderwürfelung von Buchstaben. Das ist halt ein kleiner Unterschied. Und zwischen dem kann man aber mit der äußeren Betrachtung alleine nicht unterscheiden. Daher nennen sie es Zufall, weil sie nicht unterscheiden können, das eine vom anderen. Und wenn die geistige Perspektive dazukommt, kann man das. Und das wird wichtig sein, ich meine, dann ist die Evolutionslehre was ganz was Tolles. Ganz was Spannendes, ganz was Tolles. Und aber dazu braucht man diese geistige Vertiefung und die wird zum Beispiel aber auch nicht gebracht, was heute in Amerika so teilweise so modern, aber heiß umkämpft ist, diese, wie heißt es, Intelligent Design, das so eine sehr orthodox-katholisch oder überhaupt christliche Richtung ist, die halt immer reden wollen, aber Gott hat es doch geschaffen. Also die lehnen die äußere Evolutionslehre ab und zwar schon, die Fakten lassen sie irgendwie gelten, aber im entscheidenden Moment hat immer Gott eingegriffen und sozusagen die Dinge konstruiert. Aber mehr sagen sie auch nicht. Also sie können nicht irgendwelche Fakten wirklich bringen, außer dass sie sagen, jedes Mal, wenn eine neue Art entsteht, Hokus Pokus, Gott hat gesprochen und es wurde. Das führt uns aber letztlich auch zu keinem weiteren Verständnis. Nicht wahr? Weil ich muss genau im Detail klären, welche geistigen Kräfte waren, wie, wo eingreifen, wie da die Zusammenhänge dahinter sind. Dann habe ich Geisteswissenschaft. Sonst habe ich halt einen sehr äußerlichen Hokuspokus. Das sagt der liebe Gott, hat es halt gemacht. Also das heißt,
ja, es
ist schon wahr, natürlich. Es ist genauso wahr auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Wahr ist das, was die materialistischen Biologen sagen, nur durch Zufall. Zufall, nicht erkannte Gesetzmäßigkeit, äußerlich stimmt es. Ich werde das gar nicht widerlegen können. Es stimmt, es ist passiert, es laufen physikalisch-chemische Prozesse dabei ab, die kann ich alle beschreiben, wunderbar. Und ansonsten Zufall, muss ich halt hinnehmen, Punkt. Damit sage ich, bleibe aber mit der Erkenntnis auf einem gewissen Punkt stehen. Also man braucht gar nicht glauben, dass man die Dinge bekämpfen oder widerlegen muss. Sie sind bis zu einem gewissen Grad richtig, nur sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Und genauso ist es auf der anderen Seite mit dem Intelligent Design, das erzählt auch nicht die ganze Geschichte. Es sagt sehr richtig, es ist ein im weitesten Sinn göttlicher Einfluss da, das heißt, was aus dem Geistigen kommt, aber wie das im Detail ausschaut, darüber können sie null sagen. Das heißt, zwischen dem Materialistischen und dem göttlichen Hokuspokus liegt eine Riesenlücke, die es zu füllen gilt.
Der Stein.
Ja, im Grunde ist das die Lücke für die Geisteswissenschaft. Das heißt, zu sehen, wie da wirklich geistige Kräfte bis ins Physische hineinwirken und umgekehrt, wie da was heraufwirkt natürlich auch mitgenommen wird. Und da wird es spannend und interessant dann. Also das ist ja das eigentlich reiche Feld dann in Wahrheit. Weil die Phänomene, die da dazwischen liegen und die Gesetzmäßigkeiten, die da dazwischen liegen, die sind noch viel umfangreicher als alles das, was man äußerlich erforscht hat und
hingeknallt hat.
Was man da hingeknallt hat, dogmatisch. Ja, du sagst es. Also, jetzt haben wir es endlich geschafft, dass beide über uns herfallen können. Herrlich. Da fangen wir uns auch wohl zu fühlen. Wir verscherzen es wenigstens gründlich mit allen. Das ist konsequent.
Mein Name wird nicht erwähnt.
Na genau. Ja, weh. Ja. Naja gut, also versuchen wir ein bisschen einzudringen in diesen geistigen Hintergrund. Die Cherubim. Wir stehen noch immer bei den Cherubim. Also bei den Tierkreiswesenheiten. Die Cherubim Na, schauen wir uns das Wort einmal an, das Wort Cherubim, Cherubim. Also es kommt im Übrigen in der Genesis im ersten Kapitel, also im Sechstagewerk noch nicht vor. Braucht es gar nicht nachschauen, da stehen sie noch nicht drinnen. Halten Sie, es ist noch bedeckt im Hintergrund. Es ist überhaupt so, dass in Wahrheit ja da hier im Schöpfungsgeschehen zwar die Elohim die vorderste Front bilden, das sind so die Befehlshaber an der Linie draußen wirklich, aber dahinter stehen eine ganze Menge anderer geistiger Wesen, bis hin auch zum Christus, das haben wir ja besprochen, also das Wort, das immer da hineinwirkt, aber auch da ist eben nicht die große Lücke dazwischen, der Christus und dann die Elohim, sondern dazwischen wirken im Grunde alle anderen Hierarchien irgendwo auch mit, auch wenn sie nicht genannt werden. Und das bleibt halt dann weiterer Meditation überlassen, sie trotzdem auch dort zu finden, wo sie im Hintergrund versteckt sind. Genannt werden sie interessanterweise das erste Mal, sie werden sehr oft in der Bibel genannt, das ist eine der häufigst genannten Hierarchien sogar. Also gut 90 Mal oder so werden sie ausführlicher erwähnt. Als Cherubim. Okay. Ja. Cherub, also Einzahl oder in der Einzahl oder in der Mehrzahl. Das erste Mal ist die Erwähnung dort, wo Adam und Eva aus dem Paradies herausfliegen, also Vertreibung aus dem Paradies, da, wo dann der Cherub mit dem flammenden Schwert am Eingang des Paradieses postiert wird. Da wird Cherub das erste Mal erwähnt. Interessant. Auch interessant, aber lassen wir jetzt. Sonst verlieren wir uns ganz. Es ist alles interessant, das ist ja schrecklich.
Das war ja
gut. Gut. Das Wort Cherub. Eigentlich wird es als K gesprochen. Es ist ein Kaf am Anfang, also der hebräische Buchstabe Kaf. Und zwar wird es wirklich eigentlich als K gesprochen. Also Cherub, es wird nicht Cherub gesprochen, obwohl es oft im Deutschen so als Cherub oder Cherubim, so wird es ja geschrieben im Deutschen. Also heute zumindest, also man findet selten mit K geschrieben. Es gibt es schon auch, aber eher wird es mit CH geschrieben. Also der Buchstabe Kaf ist der hebräische Buchstabe, der sowohl als K als auch als CH gesprochen werden kann. Das hängt davon ab, und zwar, das ist so, schaut, ich kann es euch zeigen, kurz mal.
So ein Bogen ist das. Im Prinzip, das wird wie ein Zwinge.
Ja, schaut wie ein Zwinge aus. Ja, es zwingt ein bisschen auch. Und dieses Zeichen kann mit einem Punkt in der Mitte geschrieben werden oder ohne Punkt. Das ist der Dagesh, von dem haben wir schon öfters gesprochen früher. Es gibt nämlich eine ganze Reihe Konsonanten, die härter oder weicher ausgesprochen werden können. Das sind die sogenannten doppelten Konsonanten, die sieben doppelten, hat man das genannt, haben wir mal schon vor längerer Zeit, da war es dann noch nicht da, über das hebräische Alphabet ein bisschen auch gesprochen. Das ist sehr interessant aufgebaut, weil es auch den kosmischen Aufbau widerspiegelt. Es gibt erstens einmal die drei Mütterbuchstaben, das Shin, Aleph und Mem, über die wir schon öfter gesprochen haben, die auch für die alten planetarischen Entwicklungen stehen, bis zu einem gewissen Grad auch für die Trinität in Wahrheit stehen, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Also diese Dreiheit ist drinnen, dann ist aber die Siebenheit drinnen. Sieben Doppelte und 12 Einfache. Die sieben Doppelten sind solche, die also hart und weich in zweifacher Form gesprochen werden können. Und das wird meistens mit diesem Punkt, mit dem Dagesh angezeichnet, in welcher Form sie ausgesprochen werden. Also hier in dem Fall mit dem ein anderer Buchstabe, der so ist, ist zum Beispiel das Bet, das Bu. Entweder wird es als Bu oder als W gesprochen. Also entweder Bu, wirklich voll so Blase, Bu, was aufgeblähtes, oder W. Da ist es mehr so die sehr durchlässig, ne? Da ist die Blase noch nicht so wirklich ausgebildet, also weich noch. Kommt nämlich in dem Wort Kerub auch vor am Ende.
Das Weiche.
Da ist das Weiche im Übrigen so, dass es dann ist, wenn es ohne Dagesh geschrieben wird, ohne Punkt. Also das ist eh so wie beim Kaff, also wenn es ohne Punkt geschrieben wird, ist es Ch. Und wenn es mit Punkt geschrieben wird, dann ist es K. Im Wort Kerub ist es K. Also scharfe Form eigentlich, weil K, das K, K, K ist Kante, Ecke, etwas sehr stark Geformtes, also im K liegt was sehr stark Formendes, Eckiges drinnen. Also eine stark formende Kraft. Ker, E, es ist vokalisiert. Trotzdem, in dem beim Kaff, das aber auch im Hintergrund ist es, kann man so ein bisschen denken, auch dass dieses Strömen des Atems auch irgendwo aber dahinter ist, dieses Seelische. Das kann man so als Bild noch mit dazu hineinnehmen. Also es ist etwas stark Formendes, aber was aus dem Seelischen heraus strömt irgendwo. Also es sind Formkräfte, die aus dem Seelischen kommen. Na klar, wir bewegen uns jetzt die ganze Zeit in der Seelenwelt. Die ganze hebräische Mystik, und das sind alles Erlebnisse in Wahrheit, die sich in der Seelenwelt abspielen. Die meisten Schilderungen stammen von dort, sehr unmittelbar. Auch in den späteren Schilderungen in der Bibel ist das so. Und das haben sie eben in die hebräische Sprache und auch in das hebräische Alphabet hineingelegt irgendwo, um diese Bilder da drin einzufangen, in gewisser Weise. Die Bilder nämlich, nicht nur die Begriffe, sondern die Bilder, die Hellseher erlebt haben. Also im Kerub einmal stellen wir uns vor, eine stark im Seelischen formende Kraft. Etwas Formendes. K, formend. Aber beseelt. Und auch, es ist jetzt vokalisiert zum E, Cherub, das E ist dieses an sich halten, also zu sich selbst führen, etwas ins, von mir sogar ein bisschen egoistische, abgeschlossene hineinzuführen, sich dann darin zu spüren auch. Also es wird etwas seelisch geformt und zu sich selbst geführt, aber wobei dieses E aber sehr schwach in Wahrheit nur angedeutet, Herub. Also das E wird sehr kurz und sehr, sehr schwach eigentlich im originalen Hebräischen. Also es ist nicht Herub, sondern Herub. Es ist also sehr, sehr beiläufig eigentlich nur gesprochen. Also es ist eher so ein Schwarlaut fast nur im Hebräischen. Das sieht man an der Punktierung dann, wie die darunter ist. Es gibt nämlich verschiedene Formen der E-Vokalisierung. Also es ist auch kompliziert. Ich muss das auch jedes Mal wieder nachschlagen. Wenn zwei Punkte dann untereinander sind, es ist dieses leichtflüchtige E, das so eine Art Schwarlaut, das Schwarmobile heißt, das ist. Also stark formende Kraft, beseelt und so schwach zu sich selbst führen. Darin aber ist immer das Bild für der Ausdruck der in höchster Erregung begriffenen Astralkräfte überhaupt. R ist der stärkste astralische Laut überhaupt, könnte man sagen. Also das ist astralische Erregsamkeit, Triebkraft. Jetzt gar nicht negativ oder positiv gewertet, sondern einfach höchste Energie, die da am Stand durchdreht, könnte man sagen. Also Drehbewegung, daher wir sagen nicht umsonst drehen. Das ist das Stärkste. Also wenn wir das R sprechen, in Wahrheit rotiert unser ganzer Astralleib auch mit, in Wahrheit ein bisschen. Also kommt in Erregsamkeit, je stärker ich mich darauf einlasse. Leute, die einen sehr phlegmatischen Astralleib haben, denen fällt es schwer, das Erd zu bilden. Da kommt es dann nicht in Bewegung, da ist ein bisschen steif der Astralleib. Also starke astralische Erwägsamkeit, die in eine scharfe Form gefasst wird. Und dabei Herub U ins Enge aber geführt wird. U ist immer so der Laut der Enge, ist eine Vokalisierung, die ins Enge, in eine gewisse Abgeschlossenheit, in eine gewisse Verdunklung auch führt. Es ist ein dunkler Laut Herub. Also es wird aus der ganzen Astralwelt heraus werden Kräfte geholt, lichtartige Kräfte, helle, glänzende Kräfte geholt, stark durchformt, als starke Erregsamkeit jetzt in dieser Formung erlebt, also die bewegen sich da drin, das heißt, es ist keine starre Form, sondern da drinnen wurdelt es, da drinnen dreht sich's, da drinnen bewegt sich's, aber es wird zugleich auch enger, fester, dunkler, das drückt das U eigentlich immer aus. U ist Dunkelheit, Enge, Schwere irgendwo vom Klang her, einfach dunkel, nicht umsonst sagen wir dunkel. Im Übrigen ist das Wort Dunkelheit was anderes als das Wort Finsternis, wo das helle I drinnen ist. Da ist schon der Keim des Sonnenaufgangs drin in Wahrheit, in der Finsternis. Oder es ist gekennzeichnet als das Gegenbild des Lichtes sogar. Das ist so wie beim Yin-Yang-Symbol, wo immer schon das Punktel vom anderen im jeweiligen drinnen ist. In der Dunkelheit ist wirklich nichts, da ist ganz dumpf auch. Dunkel und dumpf. Das liegt im U dann drinnen. Also das heißt, helle, astralische, sehr starke Kräfte werden stark geformt, regen sich innerlich stark, werden aber ins dunkle, enge, schwere hineingeführt und durch eine Herub oder Heruv, eigentlich müsste man fast sagen, nach der Schreibweise, weil es ist eigentlich ein weich gesprochenes Bet, also es ist eher so ein so Wuh am Ende, Heruv. Das Ganze also in eine Hülle eingeschlossen, die aber ist Bet, ist eigentlich immer so ein bisschen Hüllenbildung, Blasenbildung, aber die noch sehr weich eben eigentlich ist, also noch nicht so wirklich abgeschlossen, sondern erst in zarter Bildung ist. Beseelte Astralkräfte werden stark geformt, verdichtet, in die Enge geführt, verdunkelt und nur durch eine zarte, noch sehr durchlässige Seelenstofflichkeit, wenn man so nennen will, von der restlichen Astralwelt abgeschlossen. Das lebt das Bild, oder kann man erleben als Bild in dem Wort Cherub. Das ist die Tätigkeit, die Haupttätigkeit, die die Cherubim ausführen. Das machen sie nämlich, indem sie die tierischen Gruppenseelen bilden. Sie fangen astralische Kräfte ein, gestalten sie ganz, ganz stark durch, lassen ihnen aber ihre innere totale Erwägsamkeit, also die dürfen da drin sozusagen sich sehr stark bewegen, sie lähmen sie nicht ab, aber sie verdunkeln sie und führen das Ganze in eine Verdichtung, in eine Verengung hinein. Und schließen es aber nur zart von der restlichen Seelenwelt ab. Das sind die Gebilde, die dann als tierische Gruppenseelen herumgeistern sozusagen in der Astralwelt. Also namentlich dann in Verbindung mit den Planetensphären, die sich ja schon früher im Seelischen vorgebildet haben. Das war ja schon am zweiten Schöpfungstag hat das schon begonnen, wo die Feste gebildet wird, wo es also heißt, Vayomar Elohim Yehi Rakia Abetoch Hamayim Vihimabil Ben Mayim Lamayim, also wo die Feste entsteht, die zwischen den Wassern, zwischen den unteren und den oberen Wassern und so weiter, dann scheiden sollen. Das Wir haben dann davon gesprochen, dass das aber nicht der einzige Prozess ist, das ist also nur die äußerste Abschirmung am Hals entstehen, aber dann mehrere solche Festen oder Kristallsphären eigentlich, die letztlich die Planetensphären werden. Und diese Bildung beginnt hier am zweiten Schöpfungstag und ist im Wesentlichen abgeschlossen am vierten Schöpfungstag, wo dann gesprochen wird von den großen und kleinen Lichtern, die am Himmel gebildet werden. Da gibt es bereits die Planetensphären und jetzt werden die seelischen Vorbilder wirklich für die einzelnen Planetenkörper gebildet, also für die Sonne, für den Mond und so weiter. Das, weil die Planetensphäre ist ja eben die ganze Sphäre, das ist nicht der einzelne Planetenkörper. Also dann werden diese planetarischen Gebilde vorgebildet im Seelischen. Und erst als das alles fertig ist, können die Gruppenseelen entstehen. Die sind nämlich in gewisser Weise, ja, anfängen kann man fast sagen, identisch sogar mit diesen seelischen Gebilden, die die Grundlage der Planetenkörper bilden. Sie sind nämlich, die Gruppenseelen sind nicht identisch mit der Planetensphäre als solche, sondern vielmehr eigentlich mit dem seelischen Gebilde, das hinter dem körperlichen Planeten, dann dem späteren körperlichen Planeten steht. Also das ist noch eine engere Abschnürung sozusagen aus der Sphäre, etwas, was noch mehr herausfällt. Da wirken die Cherubim mit. Das ist ihre Tätigkeit. Und in ihrem Namen wird einfach im Grunde ihre Tätigkeit bildhaft beschrieben. Ich meine, man kommt natürlich auf das Bild nur darauf, wenn man es jetzt im Zusammenhang mit der ganzen Geschichte irgendwo lesen lernt, die Buchstaben. Es ist ja nicht so, dass man jetzt aus den Buchstaben einfach wie aus einer mathematischen Formel das Bild ausrechnen könnte. Das ist ein Blödsinn. Also in einem anderen Zusammenhang könnte man was anderes herauslesen. Im neuen Hebräischen ein ähnliches Wort, das auch fast so heißt, Kerub, heißt Kohl. Das ist ein Kohlkopf dann. Ja, es gibt schon lautliche Zusammenhänge auch, aber sie sind nicht sehr äußerlich. Also, dass man das genaue Bild bekommt und auch richtig versteht dann in seiner Bedeutung, dazu muss man es natürlich im Zusammenhang erleben. Aber wichtig ist, die hebräische Sprache gibt uns die Möglichkeit, diese Bilder sehr lebendig zu formen und dadurch wirklich ein Bild davon zu bekommen, wie man damals hellsichtig diese Dinge erlebt hat. Das gibt so eine Ahnung davon wenigstens.
Weil nehmen die Elohim das mit, was die Cherubim da vorbereiten?
Ja. Die Elohim sind mit beteiligt, ganz stark an dem Ganzen. Also sie nehmen diese Impulse der Cherubim letztlich auf und führen sie als Geister der Form. Weil die Elohim heißen ja auch die Geister der Form, wenn man es ins Deutsche übersetzt, sind die Exousiae in der griechischen Bezeichnung oder auch Geister der Form, Gewalten oder auch Geister der Form genannt. Also weil sie sehr stark formend wirken. Das heißt, in dem Prinzip des Ka da vom Cherubim, da arbeiten sie ganz stark zusammen, also in dem Punkt mit den Elohim. Man könnte fast sagen, in dem Sinn sind die Elohim dann gerade ihr K, das sie da vorne stehen. Haben wir im Wort Elohim wieder das K gar nicht vorkommt. Das haben wir uns eh irgendwann einmal angeschaut, was bildhaft wieder hinter dem Wort Elohim steckt. Will ich jetzt nicht wieder alles aufwärmen. Aber es sind also nicht willkürliche Worte einfach, sondern es stecken Bilder dahinter, die letztlich wirklich aus der Hellsichtigkeit stammen und die Hebräer aufbewahrt haben für eine Zeit, wo die meisten Menschen das verloren haben. Und wo doch aber, wenn man die Sprache rezitiert, das irgendwo zumindest unbewusst mitschwingt im Erleben. Und wenn man sich eben lang damit beschäftigt, dann wirklich so die richtigen Bildeingebungen auch gibt, die zwar nicht mehr hellsichtig sind, aber man entwickelt doch eine annähernd richtige Vorstellung davon, was damit gemeint ist. Also eben nicht nur abstrakter Begriff. Daraus erklärt sich auch, dass diese biblische Schöpfungsgeschichte, die äußerlich gesehen eigentlich sehr knapp und kurz ist, im Verglichen überhaupt mit anderen Schöpfungsgeschichten aus anderen Kulturkreisen, ist eigentlich relativ kurz und scheinbar sehr banal. Man sagt, ja gut, da werden heute so die Sterne geschaffen und dann die Wasser geschieden, aha, und die Pflanzen, die Tiere und dann der Mensch, wo er war, und dann sind wir fertig, aus. Gut, also ist eigentlich kurz und bündig. Könnte man sagen, naja, sehr weich ist die Schilderung nicht, ist sehr karg. Aber wenn man die Bilder dazu nimmt, die dahinter hinter den Worten stecken, dann wird es plötzlich sehr, sehr weich. Und dann weiß man, dass sie eigentlich eine sehr, sehr genaue und sehr intensive Kenntnis der Vorgänge hatten und eine sehr genaue, hellsichtige Vorstellung entwickeln konnten von dem, was da passiert ist. Und nur es ist halt hineingeheimnist in die Sprache. Es ist ein bisschen verschlüsselt, nicht um es zu verstecken, in Wahrheit nicht um es zu verstecken, sondern weil man es anders gar nicht ausdrücken kann. Weil gewisse Dinge kann ich nur ausdrücken dadurch, dass ich zu dem Bilderleben hinführe. Und das Bild sagt dann eigentlich alles. Und ich kann mit einem ganzen Roman versuchen, das Bild zu beschreiben. Es bringt mir nicht annähernd das, was ich erlebe, wenn ich das Bild sehe und mich in dieses Erleben hinein versenke. Und daher ist es im Grunde nur eine knappe Anleitung, zu diesem Erleben in Wirklichkeit hinzukommen. Dass das natürlich dann später im Judentum teilweise das Bewusstsein dafür auch verloren gegangen ist, ist ein anderes Kapitel. Ich meine, viele, die heute die Tora rezitieren, erleben das auch nicht mehr mit und die dann dabei sitzen. Sondern es ist halt eine gewohnheitsmäßige Übung, die Gemeinschaft irgendwie zusammenschweißt, aber daneben tut man halt dann Geschäfte machen und Ding. Ja, lustig, wie es in so einer Synagoge zugeht. Also, ich weiß nicht, ob es ja schon war oder so. Also, bevor das andere fahren, dann schon die Rollen aufbauen und so, und dazwischen machen sie neue Geschäfte noch und ist also gar nicht, und dann erst, wenn die Handlung beginnt und die Torahlesung, dann ist Andächtigkeit, aber sonst ist das sehr, sehr alltäglich, businessmäßig dazwischen im Grunde. Also, natürlich, die jüdischen Mystiker und die Kabbalisten und so haben sehr, sehr Tiefes dann daraus gelesen und was durchaus drinnen steckt in diesen Bildern und im Grunde Unerschöpfliches. Also, weil wenn man einmal sich so auf die Art Bilder gemacht hat, wenn man sich dann also meditativ versenkt in diese Bilder, halt über Jahre, Jahrzehnte von mir aus, dann kommen immer neue Bilder dazu. Wenn schon nicht ein wirkliches Hellsehen entsteht, was auch bei vielen entstanden ist, durch diese Schulung, aber in der Vorstellung zumindest, da reihen sich Bilder dazu, die das Ganze sozusagen ergänzen. Für die habe ich jetzt gar keine äußeren Worte, aber sie ergeben sich praktisch gesetzmäßig aus dem Spannungsverhältnis dieser Bilder, die da sind, entstehen neue Bilder. Und die Geschichte wird immer, immer reicher dadurch. Und in Wahrheit kommt es daher, weil es zumindest, wenn es schon keine wirkliche Imagination, also kein wirkliches Hellsehen ist, zumindest eine Inspiration aus der Sphäre ist. Und die uns dann anregt, selber die entsprechenden Vorstellungsbilder hervorzubringen. Und dadurch werden wir an die Quelle im Grunde hingeführt und die ist unerschöpflich. Da ist so viel zu entdecken und man erkennt dann, dass diese knappe Schilderung im Grunde nur der Wegweiser ist, der dorthin führt. Aber ein ganz toller Wegweiser eben, der, wenn man ihn zu entziffern weiß, sozusagen sehr gut dorthin trägt. Also besser als irgendeine abstrakte Schilderung in 7 Kompendien. Wo ihm nachher der Kopf raucht und sagt, ja, jetzt habe ich unheimlich viel gelesen, aber ich weiß eigentlich noch immer nicht, wie das wirklich zugegangen ist. Ist ja oft so. Wie viele sogenannte okkulte oder sich okkult gebende oder esoterische oder auch der religiöse Schriften gibt es, die ewig im Kreis herumreden. Und sie kommen nicht auf den Punkt. Es ist nicht falsch, was sie sagen. Und es ist. Und man denkt sich, ich weiß nicht, aber auf den Punkt kommen sie nicht. Irgendwann sind sie dann heilig, heilig, heilig und dann ist aus wieder die Geschichte. Und man denkt sich, aber bevor ich jetzt wirklich erfasst habe, wie ist denn das jetzt wirklich, da fällt der Vorhang. Da ist aus. Ich meine, man braucht nur lesen, ist recht interessant, die Bücher zum Beispiel vom jetzigen Papst zu lesen. Ich lese die gern alle. Man soll sich ein Bild davon machen. Und der jetzige ist ja so wirklich genau das Bild dessen, wie die Kirche eben zur Zeit ist. In dem Sinn ist er wirklich der ideale Papst. Weil er genau den Status der Kirche wiedergibt. Absolut. Also das ist so gesehen ein völlig ehrlicher Vertreter. Ja, ich werde das jetzt gar nicht irgendwie, aber weil es geht da gar nichts nützen, wenn da ein sogenannter Reformpapst da oben sitzt, der hat keine Chance in Wahrheit, hat keine Chance gegen dieses Riesenungetüm anzukommen. Das funktioniert einfach nicht. Also so gesehen ist das interessant, also daran abzulesen, den momentanen Standpunkt. Und es ist nicht schlecht, was er schreibt alles. Es ist interessant zu lesen. Es ist viel, wo man sagen kann, ja, durchaus. Aber wo es wirklich interessant wird, er weiß der Faden. Da ist dann nichts mehr. Da ist dann nur mehr die Herrlichkeit Gottes, Punkt, Punkt, Punkt. Und lobe den Herrn sozusagen in Wahrheit. Und dann ist aus. Also es ist so ein, zwei Schritte und sind da und dann reißt der Faden. Das ist also hier nicht. Da werden wir sehr, sehr weit geführt in Wahrheit. Ich lese euch zum Abschluss noch, wenn wir schon in der Bibel sind, den Rest werden wir das nächste Mal machen, wie immer, haben wir nicht einmal die erste Seite des Manuskripts. Na, macht nichts, machen wir das nächste Mal. Ja, ich bin bereit, immer zu viel vor, aber so habe ich dann das nächste Mal, was ist schon gut, nicht wahr? Ist schon gut. Ich lese euch noch vor die Schilderung der Cherubim, wie sie in der Bibel, es gibt nämlich eine sehr ausführliche Schilderung in der Bibel im Buch Ezechiel, die sogenannte Thronwagen-Vision. Da wird der sogenannte Thronwagen Gottes geschildert. Das ist eine Imagination, ein hellsichtiges Erleben, bei dem die Cherubim eben auftreten als die
Brett.
Ja, als die Träger, als die Stützen dieses Thronwagen. Ja, eigentlich sind sie in gewisser Weise der Thronwagen selber, auf dem der Herr kommt dann an diese Thronwagen-Vision, weil sie sehr ausführlich und sehr reich ist, mit der haben sich die Mystiker, verschiedenste Mystiker, jüdische, christliche und so weiter, sehr intensiv beschäftigt. Es gibt also eine ganze Thronwagen-Mystik, sogenannte Merkaba-Mystik. Der Thronwagen wird auch Merkaba genannt. Gibt's dann die verschiedensten Ausdeutungen dazu. Es wurscht, wieder ein Riesenkapitel, eine ganze Bibliothek voll Kapiteln. Diese Schilderung ist sehr stark verwandt, im Übrigen auch mit den Schilderungen der Apokalypse des Johannes. Dort also, wo er schildert eben, wie er die Vision des Herrn hat. Also da sind auch die vier Tiere und das alles Mögliche. Also da, wo ihm das Buch mit den sieben Siegeln dann übergeben wird. Also das ist eine sehr ähnliche Schilderung. Und eine sehr eindrucksvolle Schilderung. Also es zeigt doch so ein bisschen im sprachlichen Schatten halt zumindest, wie diese Dinge erlebt wurden. Also im Buch Ezechiel ist das. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer und Glanz war rings um sie her. Und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten. Die waren anzusehen wie Menschen. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel berührten einer den anderen. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter, wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Als ich die Gestalten sah, siehe, da stand je ein Rad auf der Erde bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich und sie waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Nach allen vier Seiten konnten sie gehen. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und sie hatten Felgen. Und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen, ringsum bei allen vier Rädern. Und wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich von der Erde emporhoben, so hoben die Räder sich auch empor. Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Und die Räder hoben sich mit ihnen empor, denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Wenn sie gingen, so gingen diese auch. Wenn sie standen, so standen diese auch. Und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor, denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet, dass unter der Feste ihre Flügel gerade ausgestreckt waren, einer an dem anderen, und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen, ein Getöse wie in einem Heerlager. Wie sie aber stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen, und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich. Und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Das ist es. Dann beginnt die Stufe der Inspiration. Als nächstes ist es die Stufe der Imagination. Und wenn er dann den Menschensohn, den Herrn, also den Christus, reden hört, beginnt die Stufe der Inspiration. Also zuerst das Bildhafte, dann genauso in der Apokalypse. Da sieht er auch zuerst das Bild und dann hört er einen reden. Die Räder hier, das ist das R, das Bild für das R, was da im Wort auch drinnen vorkommt. Also das ist dasselbe Bild, was wir vorher besprochen haben, steckt dahinter in Wahrheit. Die Feste ist drinnen, darüber diese wie Kristalle und so weiter. Es ist halt nur ein bisschen ausgeweitet. das ganze Bild. Also das heißt, diesen Anfang, den wir da zunächst geschildert haben, der kann sich dann so stark ausweiten. Das ist dann ein ganz, ganz starkes Erlebnis. Wenn es dann wirklich überhaupt aus der unmittelbaren Hellsichtigkeit herauskommt. Also, das sind die Cherubim. Naja, wie das dann weiter zugegangen ist mit der Erschaffung der tierischen Gruppenseelen, das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Okay. Fortsetzung folgt. Danke.